Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Er entspringt in China, fließt an Myanmar und Thailand vorbei durch Laos und Kambodscha, um sich in Vietnam in einem breiten Delta ins Meer zu ergießen. Der rund 4500 Kilometer lange Mekong. Und das ist der bedeutendste Fluss Südostasiens. Sein Delta gilt für Vietnam als die große Reiskammer, der Fluss selbst als wichtiger Transportweg, aber auch als Tourismusziel. Mehrere Unternehmen bieten mehrtägige Kreuzfahrten im Mekong-Delta an. Stefan May hat an einer teilgenommen und uns seine Eindrücke mitgebracht.
Obwohl es noch nicht Mittag ist, drückt die Hitze in der Wartehalle. Guides rufen zu den Kreuzfahrten auf, die hier beginnen. Die Teilnehmenden tappen unsicher auf Bretterstegen zu den jeweiligen Booten. Diese bringen sie innerhalb weniger Minuten zu den im Fluss ankernden Schiffen. Die klimatisierte Doppelkabine in dunklem Holz, eine von einem guten Dutzend, ist größer als manches Hotelzimmer. Monoton brummt der Motor. Aus dem schlammbraunen Wasser vor dem Bullauge ragen Wasserhyazinthen, die wie grünes Treibgut aussehen und auf natürliche Weise hohen Wellengang verringern. Von den Einheimischen werden sie in manche Speise geschnitten, als Medizin angewandt oder im Kunsthandwerk verwendet. Wasserhyazinthen sind für die Vietnamesen pflanzliche Alleskönner. Wir werden auf unserer Fahrt noch mehr solcher Allrounder kennenlernen. Mittagessen auf dem Oberdeck. Die beflissene Mannschaft serviert gebratenen Fisch, Gemüsesuppe mit Huhn und Lotussamen, Reis mit Fleisch und Ananas, als Nachspeise schlabbrig süße Bananen, Süßkartoffeln und Kokosmilch. Mittagsruhe, während das Schiff dahin wummert. Für 16 Uhr ist Landgang angesetzt. In ein nicht-touristisches Dorf, betont Chuk Quan Gyn, der Marketingmanager des Schiffbetreibers Mekong Eis. Eine Fähre bringt uns ans andere, von dichtem Grün überwucherte Ufer. Unter dem Schaltpult steht ein Hausaltärchen und an jedem Ende des Schiffs ragt ein rostiges Gitter als Rampe ins Freie, die beim Anlegen über die betonierte Zufahrt schrammt. Einen Cent kostet die Überfahrt. Ein schmaler Betonstreifen schlängelt sich durch die vom Wasser aus nicht erkennbare Ansiedlung. Kleine Häuschen sind von Gärten umgeben, Kokosnüsse liegen im Gras.
Man braucht sie nicht einzusammeln. Die Käufer kommen mit dem Boot. Sie kaufen Kokosnüsse? Ja, kommen sie herein und sammeln sie selbst. Die meisten vietnamesischen Mädchen hoffen, dass sie einen Jungen heiraten können, der Gartenbesitzer ist. Entspanntes, einfaches Leben. Und reich.
Chuk erzählt über die Schätze der Natur am Wegrand. Sternfrüchte, Guaven, Pampelmusen, Granatäpfel. Bananen dienen den Vietnamesen auf vielfältige Art. Die Fasern der Blätter reißen nicht, sagt unser Guide und flicht ein Muster. So können sie auch als Nasenringe für Rinder verwendet werden, was für sie weniger schmerzhaft sei als Plastik. Eingedreht dienen Bananenblätter als Wasserbecher, gefaltet als Behältnis für Speisen, in Streifen gerissen als Bierdeckel. Schließlich werden die trockenen Blätter der Stauden sogar als Klopapier abgerupft. Die Schalen der Kokosnüsse wiederum werden beim Grillen verbrannt, denn sie erzeugen keinen Rauch. Gänse schnattern durch einen der Gärten, die an Schrebergartenkolonien in unseren Breiten erinnern. Vorbei an Duran- und Jackfruchtbäumen, an Ingwer- und Tigerorchideen. An einem kahlen Feld erzählt Chuk über die Bedeutung der Reisproduktion. Denn das Mekong-Delta ist das Herzstück des vietnamesischen Reisanbaus.
In jeder Provinz versuchen sie, Industriezonen zu errichten, in denen sie Land für den Bau von Fabriken nutzen können. Das ist dumm. Wenn viele Provinzen versuchen, eine Fabrik zu bauen, denke ich, dass wir in naher Zukunft über die Ernährungssicherheit nachdenken müssen. Egal. Gottlob, das Mekong-Delta ist immer noch sehr groß. Aber wenn wir leichtsinnig sind, wird das ein Problem.
Sonnenuntergang auf dem Sonnendeck. Aus dem Wald zu beiden Seiten schallt eine monotone Frauenstimme, offenbar die täglichen Regierungsmeldungen über Lautsprecher. Palmen streichen am Ufer ihre gefiederten Blätter wie Scherenschnitte in den Himmel, Boote beladen mit Kokosnüssen röcheln vorbei, überholt von grün und blau gestrichenen Schleppern mit zwei Stockwerken an Containern. Urwald, der keiner ist, bildet das Ufer. Denn dahinter wird gewohnt, die Dörfer verbergen sich im Grün. Wolken bauen abendliche Gebirge am Horizont. Um 18 Uhr ist die Sonne hinter die Kulissen gerutscht. Es ist finster. Nacht in den Tropen. Nur eine Stunde dauert die Verwandlung der Szene. Die Schiffe schieben sich fast lautlos dahin. Büschelweise ragt Wasserhyazinthe aus dem Fluss, als hätte er Bartstoppeln. Rote und grüne Positionslampen markieren den regen Verkehr wie die Myriaden tanzender Rücklichter von Motorrädern in den großen Städten. Chuck hat sich eine Zigarette angezündet, sitzt an der Reling und macht sich Gedanken über die Gefahren von zu viel Tourismus im Mekong-Delta.
Sie versuchen, als Gastfamilie mehr Zimmer anzubieten. Nicht als echte Gastfamilie, wie es in der Vergangenheit war. Wie ein Gästehaus. Und das Problem ist, wir können sie nicht kontrollieren. Sie bauen einfach, was sie wollen. Sie brauchen mehr Geld, sie brauchen mehr Touristen. Und die Gastfamilie wird zum Hotel.
Um die weitere Uferverbauung zu vermeiden, lockt man deshalb die Gäste aufs Wasser.
Wir haben die Unterkunft auf einem Schiff organisiert. Das ist das Erste. Die Zeit auf dem Mekongfluss zu verbringen, ist auch eine neue Erfahrung für einige Touristen. Das Zweite ist, dass wir einige Häuser nutzen, um ein paar originale Gastfamilien zu organisieren. Wir sagen, leben Sie mit den Einheimischen. Das ist das eigentliche Ziel der Gastfamilienunterkunft, sehr neu. Das bedeutet, dass die Touristen nicht mehr wie Touristen zu den Familien gehen, sondern wie Partner, wie ein Mitglied der Familie. Sie werden kochen, sie werden arbeiten, sie versorgen sie mit allem, was es an Aktivitäten gibt.
Ebenfalls neu ist das Angebot von Segelschiffen auf dem Mekong. Der Tourismus soll sanft, ökologisch ablaufen, sagt Chuck. Deshalb führt sein Schiff Abwassertanks mit, während andere die Fäkalien einfach in den Fluss leiten. In den Kabinen stehen wieder zu befüllende Trinkflaschen aus Glas bereit und auf dem Flur Wasserspender. Statt mit Seifenpäckchen sind die Badezimmer an Bord mit nachzufüllenden Seifenspendern ausgestattet. Am nächsten Morgen klettert die Sonne mit hoher Geschwindigkeit über den roten Horizont und versteckt sich hinter den Wolken darüber. Dennoch ist es ein träger Tagesanbruch. Still ruht das Wasser, mehr See als Fluss. Styroporverpackungen, Badeschuhe und tote Fische treiben auf der Wasseroberfläche, verfangen sich in den Wasserhyazinthen. Touristen besteigen oder verlassen da und dort Boote, verlieren sich im Ufergrün. Melody und Ian Spencer aus Großbritannien sind schon zeitig beim Frühstück und zeigen sich begeistert von der Kreuzfahrt auf dem Mekong.
Ich mag die Menschen und das Essen. Ich empfand die Menschen sehr, sehr freundlich. Und ich mag die asiatische Art, draußen zu leben. Ich liebe es, draußen zu sein. Deshalb liebe ich Asien.
Uns haben der Spaziergang im Dorf und die Einkaufsmöglichkeiten gefallen. Wir freuen uns schon auf den schwimmenden Markt.
Auf dem schwimmenden Markt, dieser kleinteiligen Form der Ökonomie, versucht jeder Händler und jede Händlerin sein oder ihr kleines Glück zu machen. In einem Sampan, einem flachen Holzboot, nehmen wir Kurs auf das geschäftige Treiben. Der schwimmende Markt ist ein Einkaufszentrum, das gleichsam unter Wasser steht. Geschäfte, Lokale, alles schwimmt, ist in Bewegung. Kauf und Verkauf erfolgen von Boot zu Boot, von der Wassermelone bis zum Kinderspielzeug. An einer langen Stange montierte Ware signalisiert, hier wird ein Artikel verkauft. Können mehrere Produkte erworben werden, baumeln zwei auf der Stange. Auch andere Sampans mit einheitlich in rote Schwimmwesten gezwängten Kreuzfahrenden steuern durch den schwimmenden Markt. Schon dreht ein Boot mit zwei Frauen bei, eine wirft einen Haken um eine Strebe des Sampans und beginnt mit dem Verkauf von süßem Kaffee mit kondensmilchgelbem Ring unten im Glas. Mobiles Bordservice einmal anders. Der letzte Kreuzfahrttag beginnt musikalisch. In einem Dörfchen tritt eine Familie auf einer Bühne vor ihrem Haus auf. Zwei spielen vietnamesisches Monochord, Banjo und Gitarre, ein Mann und eine Frau singen und spielen dazu Szenen aus dem bäuerlichen Alltag. Unter schattigen Bäumen lauscht das Publikum an runden Tischen bei Kokosmilch, Tee, Mango, Ananas und Melone. Umstieg der Reisegesellschaft, paarweise in schlanke Ruderboote. Die Sonne heizt das schattenlose Ufer auf, Schweiß rinnt über die Gesichter. Hintereinander treiben die Kähne in einem schmalen Kanal, überwölbt von Dschungelgehölz. Nach nicht einmal 100 Metern wird kehrt gemacht. Geduckt unter die Äste kommt die Bootskolonne zurück. Begleitet vom sanften Ruderstaken der Fährmänner und Frauen, die sich mit Hüten und Tüchern vor der Sonne schützen. Schlusspunkt der Kreuzfahrt ist der Besuch einer Reisfabrik. In der Schaubäckerei streicht eine Frau milchiges Reismehl auf eine Platte. Mit einer Walze zieht sie dann behutsam das Reispapier ab und legt es zum Trocknen für 4 Stunden auf eine Unterlage.
Schaut auf ihre Finger, auf den Metallstab. Jetzt rollt sie es ein. Wenn man es achtlos macht, entstehen viele Löcher im Reispapier.
Weiter hinten führt ein junger Mann die Popcornproduktion vor. Er schaufelt schwarzen Weizen und Reis in einen erhitzten Kessel. Unter Rühren platzt der Reis bald und ploppt. Die Popcornkügelchen hüpfen im Kessel herum. Mit einer Schaufel kehrt er den Inhalt auf ein Sieb. Nachdem er lang genug gerüttelt hat, bleibt das ungesalzene und ungesüßte, somit recht geschmacksarme Popcorn oben liegen. Am Ausgangspunkt verteilt sich dann die Gästeschar in alle Windrichtungen. Der Mekong mit seinen unzähligen Fingern, die hinaus ins Meer greifen, rauscht nicht und plätschert nicht, sondern schaukelt behäbig seine vielfältige Fracht durch das Urwaldgrün.
Auf dem Mekong-Delta war Stefan May unterwegs.